Sportlage.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenstein.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 156 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Am Mikrofon ist Erich Frischenschlager. Heute hört ihr das schon mit einer wenig angeschlagenen Stimme. Ich habe mich ziemlich stark erkältet. Falls mir mal ein Nieser auskommt, bitte ich das schon mal vorab zu entschuldigen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist und dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Das Jahr ist ja noch jung. Wir haben noch immer Jänner. Und wer gesund in das neue Jahr starten möchte, für den habe ich heute einige Tipps, die nachweislich dein Leben verlängern können. Und die sind außerdem noch kostenlos und haben keine Nebenwirkungen. Die Medizin, die wir heute besprechen, die liegt genau zwischen deinen Ohren, denn darum heute geht es um dein Gehirn bzw. um deine mentale Verfassung. Wir wissen heute, dass Stress und negative Gedanken uns physisch altern lassen. Aber wie können wir den Spieß umdrehen? Wie nutzen wir unseren Geist als Werkzeug für echte Langlebigkeit? Um das zu beantworten, habe ich heute Dr. Benedikt Bradtke vor dem Mikrofon, der täglich an der Front der modernen Medizin arbeitet. Dr. Bradtke ist Oberarzt in der Klinik für psychische Gesundheit am Uniklinikum Münster. Und er erklärt uns heute nicht nur die medizinischen Zusammenhänge, sondern gibt uns auch Strategien an die Hand, wie wir durch mentale Stärke biologisch jünger bleiben können. Dich erwartet heute ein faszinierendes Gespräch über die Macht deiner mentalen Stärke und deiner Psyche auf unsere Körperzellen. Bevor wir aber tief ins Gespräch eintauchen, habe ich noch einen Fortbildungstipp für dich. Und auch bei dieser Fortbildung geht es um die Psyche. Wie funktioniert das Zusammenspiel zwischen Psyche und deinem Körper für eine gute und ausgewogene Trainingssteuerung? Hör dir das mal an, vielleicht ist das was für dich. Kommt dir diese Situation bekannt vor? Du selbst oder deine Athleten trainieren hart, aber die Leistungssteigerung stagniert? Da liegt die Ursache oft in der Wechselwirkung von Psyche und Physiologie. Erfahre, wie du dieses System optimieren kannst in der Online-Masterclass Psychophysiologische Interaktion und Leistungssteuerung im Sport mit dem Schweizer Ernährungsdiagnostiker Jürg Hösli. Die Fortbildung findet in 3 Online-Modulen statt, die im März und April 2026 am Abend angeboten werden. Zusätzlich werden sie aufgezeichnet und euch als Teilnehmerinnen für einen Monat zum Intensivstudium zur Verfügung gestellt. Nach Abschluss erhältst du natürlich auch ein Zertifikat der BSBA Bewegungsakademie. Jürg Hösli ist der Begründer der Ernährungsdiagnostik und hat bereits über 35 Olympiasieger und Weltmeister betreut. Was lernst du in dieser 9-stündigen Masterclass? Du lernst die psychologische Diagnostik mit dem physiologischen Training zu verbinden. Du verstehst, wie mentale Überlastung, Stress oder auch Überkontrolle den Körper bremsen und zu Leistungseinbußen führen. Du nutzt evidenzerprobte Modelle wie das psychophysiologische Interaktionsmodell und das kompensatorische Adaptionsmodell. Und du arbeitest mit dem Erbse-Fragebogen mit seinen 26 Items. Erbse ist ja das Institut von Jürg Hösli, wo er sehr viele Ausbildungen und Untersuchungen macht. Und das Wichtigste, du übersetzt diese psychologischen Muster direkt in die Praxis. In Modul 3 hast du sogar die Möglichkeit, eigene Fälle mitzubringen aus dem Hobby oder aus dem Hochleistungssport und gemeinsam individuelle Lösungsstrategien für die Regeneration und für den Fokus zu entwickeln. Wenn du interessiert bist an dieser Fortbildung, dann schau auf die Website bewegungsakademie.at. Dort findest du alle Infos, den Zeitplan und natürlich auch den Link zu den Tickets. Sei dabei, ich freue mich und schau rein auf bewegungsakademie.at. Jürg Hösl ist ein wahrer Meister seines Faches, von dem du ganz viel lernen kannst. Jetzt aber zum Interview mit Dr. Benedikt Bratke. Ein Hinweis noch, wir haben das Interview aufgezeichnet. Es gab manchmal ein wenig Störsignale. Wir haben das aber überarbeitet und ich hoffe, es ist nicht zu mühsam, dem Inhalt zu folgen. Aber das, was er sagt, hat wirklich Gewicht. Also bleib dran bis zum Schluss und profitiere von den Tipps von Dr. Benedikt Bratke. Lieber Benedikt, du bist schon vor dem Mikrofon. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich heute hier zu sein, Erich. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich auch, dass wir das heute geschafft haben. Benedikt, ich habe ein bisschen recherchiert. Du bist ja nicht nur Oberarzt, du bist ja auch Leiter der Psychotherapie in Münster. Stimmt das?
Genau, das ist richtig. Das mache ich schon seit einigen Jahren. Also jetzt seit circa 5 Jahren bin ich in oberärztlicher Funktion und leite genau unter anderem im Psychotherapiebereich unseren tagesklinischen Bereich und habe darüber hinaus noch einige Ambulanzfunktionen in unserer Klinik.
Das heißt, du kannst hier auf mehreren Ebenen ganz viel Erfahrung sammeln in deinem Beruf. Für die Hörerinnen und Hörer vielleicht ein wichtiger Hinweis, das Gespräch wurde vor Weihnachten aufgezeichnet, aber erst jetzt im Jänner ausgestrahlt. Und dazu eine Frage an dich, Benedikt. Merkst du eigentlich bei den Weihnachtsfeiertagen eine Zunahme an psychischen Problemen bei den Menschen?
Ja, absolut. Das merken wir jedes Jahr in der Klinik sozusagen aufs Neue. Ich denke, die Weihnachtsfeiertage sind für viele natürlich einfach auch emotionale Feiertage, familiäre Feiertage, die besonders natürlich einfach auch für Menschen, die ja unter psychischen Herausforderungen leiden, besonders herausfordernd sein kann. Und so merken wir eigentlich Jahr um Jahr erneut, dass der Zufluss in unsere Klinik eigentlich häuft, muss man sagen. Dann auch mal Beginn des Jahres mit dem aufkommenden Frühling, dann ist dann die Frequenz, die Frequentierung und die dann meist etwas geringer ausgeprägt, muss man interessant sagen.
Was ist deine Einschätzung, warum gerade der Jahreswechsel so viele mentale Probleme auslöst? Ist es einfach eine zu hohe Selbsterwartung, die dann nicht eingehalten werden kann, oder gibt es da andere Gründe dafür?
Ja, ich glaube, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass das Ende des Jahres auch immer so ein Stück weit so einen bilanzierenden Aspekt hat, würde ich mal sagen, wo man so ein bisschen auf das Jahr zurückschaut, vielleicht so ein bisschen drauf schaut, wie Vorsätze umgesetzt werden konnten. Das kann einem dann schon mal auch der Druck oder einfach auf Stress setzen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass so die Zusammenkunft der Familie, die ja eigentlich eine schöne sein sollte, für den einen oder anderen sicherlich auch irgendwo schwieriger ist. Dass da einfach auch mal Emotionalität aufkommt, dass gegebenenfalls auch, ich sag mal, ja, Konflikte in der Familie ausgetragen werden und das dann auch bei den Einzelnen an vielen Stellen einfach auch belasten kann. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, dass gerade die kalte Jahreszeit und nicht arme Jahreszeit eine ist, die am Ende des Tages auch dann noch wohl dazu beitragen kann, dass psychische Herausforderungen, psychische Probleme eher am Tag treten können als jetzt zur Sommerjahreszeit.
Ja, das bringt uns schon mitten ins Thema. Wir alle wollen ja im neuen Jahr fitter sein als im alten. Wir wollen auch stärker sein, mental stärker. Wir wollen unsere Ziele erreichen. Gibt es jetzt von wissenschaftlicher Seite oder aus deiner Praxis heraus vielleicht Herangehensweisen, wie das leichter funktionieren kann für die Menschen?
Ja, also jetzt ist es ja so, dass mentale Stärke oder mentale Fähigkeiten aktuell in vielen Bereichen gesellschaftlich stark diskutiert werden, was früher so ein Stück weit als, ja, ich sag mal, Durchhalten verstanden worden ist, ist im medizinisch-wissenschaftlichen Kontext heute ein, ja, ich sag mal, Bündel kognitiver, emotionaler und motivationaler Fähigkeiten, die es einem mit der möglichen Belastung aktiv zu regulieren, zielgerichtet zu handeln und das Leistungs- und gesundheitsförderlich zu halten.
Genau, das ist ja auch ein Teil unserer Resilienz, also das, was uns stark macht in Krisen, oder?
Ja, so kann man das ungefähr sehen. Der Begriff der Resilienz ist ein bisschen enger gefasst und beschreibt primär die Fähigkeit zur Erholung und Anpassung nach Belastungen. Sie wird oft, ich sag mal, retrospektiv gemessen, also wie gut erholt sich jemand von Stress oder wie gut erholt sich jemand von Trauma, während die mentale Stärke auch proaktive Komponenten umfasst. Also wie antizipiere ich Stress, wie reguliere ich bewusst den Stress und wie kann ich entsprechend meine Handlungsspielräume nutzen. Also kurz gesagt, es ist so, dass die Resilienz eher eine Fähigkeit beschreibt, von Stress retrospektiv zu erholen. Mentale Stärke eher eine Fähigkeit ist, Stress aktiv zu steuern und zu gestalten.
Das heißt, die mentale Stärke, die setzt schon früher ein. Da können wir selbst etwas dafür tun, dass wir gar nicht in schwierige Situationen gelangen. Und welche physiologischen Prozesse werden da eigentlich ausgelöst? Also wenn ich mich jetzt mental stark fühle oder wenn ich mental stark bin, was passiert da physiologisch?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also die mentale Stärke wirkt auf mehrere zentrale Regulationssysteme unseres Körpers und kann somit die Zellalterung bremsen und auch unsere Lebenserwartung positiv beeinflussen. Ganz wichtig hier zu nennen ist die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrindenachse. Das heißt, wir können, wenn wir mental stärker sind, darauf bauen, das reduziert das chronische oder das Stresshormon Cortisol aktiviert wird. Darüber hinaus wirkt mentale Stärke auch auf unser autonomes Nervensystem. Das heißt, wir haben eine sogenannte erhöhte parasympathische Aktivität, eine erhöhte Vagalregulation, beispielsweise messbar ist über unsere Herzratenvariabilität. Ein weiterer Punkt, der durch mentale Stärke gestärkt wird, ist das Immunsystem. Wir haben ein stärkeres Immunsystem und eine geringere Rate an sogenannten proinflammatorischen Zytokinen. Der Fachmann bezeichnet diese auch als Interleukin-6-Tumornekrosefaktor Alpha oder CRP. Was auch wichtig ist, ist, dass mentale Stärke unsere endokrine Balance erhöht. Das heißt, wir haben stabilere Spiegel an Insulin, Melatonin und dem Wachstumshormon.
Also es ist eine ganze Reihe von physiologischen Prozessen, die hier in Gang gesetzt werden. Die wirken sich natürlich alle sehr positiv aus. Jetzt hast du schon erwähnt, dass wir sogar unsere Lebensspanne erweitern können oder zumindest in unserer Lebensspanne gesünder bleiben, wenn wir mental stark sind. Und ich gehe davon aus, dass das jetzt nicht nur kurze Phasen mentaler Stärke sind, sondern dass das ein Prozess ist, der sich über die größte Achse unseres Lebens zieht, oder?
Absolut. Also es ist letztlich so, dass wir durch mentale Stärke unsere Lebenserwartung wirklich relevant beeinflussen können. Man glaubt im Volksmund ja häufig, dass es vor allem die Genetik ist, die die Lebenserwartung bestimmt. Bei näherem Hinschauen und wissenschaftlich gesehen ist es aber so, dass nur 20 bis 30% der veränderbaren Lebenserwartung durch die Genetik erklärt werden können. 40 bis 50% dagegen über Lifestyle-Support reguliert werden. Hier denke ich vor allem an Bewegung, Ernährung und Schlaf. Psychosoziale und mentale Faktoren können 20 bis 30% unsere Lebenserwartungen beeinträchtigen. Und entscheidend ist dabei zu sagen, mentale Faktoren modulieren alle anderen. Also Menschen mit hoher mentaler Stärke bewegen sich regelmäßiger, ernähren sich häufiger, und gesünder und halten die Empfehlung bis dahin und immer auch wirklich häufiger am ärztlichen Forum teilnehmen. Mentale Stärke wirkt insgesamt ein sogenannter multiplikativer Faktor und ist deshalb so wichtig und durch den jeden einzelnen Patienten und Patient beeinflussbar.
Man könnte auch sagen, alles beginnt im Kopf. Nicht? Also jede Entscheidung zu einem gesünderen Lebensstil, egal ob es Ernährung ist, Bewegung, mehr Schlaf, weniger Toxine in der Hygieneartikeln oder was, alles beginnt im Kopf, dass man sich zuerst einmal dafür entscheidet und dann setzt man das auch um. Richtig.
Absolut. Man kann sogar verkürzt sagen, wir können unseren Gedanken und unsere Lebenserwartung beeinflussen. Das ist schon eine spannende Thematik, wie ich finde.
Und dann gibt es ja auch noch die These der Epigenetik, die sagt ja auch, selbst wenn wir jetzt genetisch so veranlagt sind, dass eventuell schlechte Gene in uns sind, liegt das an unserem Lebensstil, ob die eingeschaltet werden oder ausgestaltet werden. Und ich denke, da wird auch die mentale Stärke entscheidend sein, ob das passiert oder nicht.
Genau. Das ist ein sehr guter Aspekt, den du gerade ansprichst. Aber es ist so, dass die mentale Stärke epigenetische Effekte hat. Was heißt das genau? Das heißt im Prinzip, dass Gedanken, Emotionen und Stress unsere Genexpression beeinflussen. Beispielsweise könnte ich über Achtsamkeit, Meditation und positive Emotionen dafür sorgen, dass aktivierte oder aktive Reparaturmechanismen in der Zelle eingesetzt werden und das sogenannte Langlebigkeitsgene aktiviert werden. SIRT1 und FOXO2 sind unter anderem Gene, die als sogenannte Longevity-Gene bezeichnet werden und in diesem Kontext sehr förderlich sind.
Also wir können mit unseren Gedanken unsere Gene beeinflussen. Das ist ja ein unglaublich mächtiger Hebel, den wir da in der Hand haben.
Absolut und sehr spannend. Es gibt sogar Studien, die so ein Stück weit belegen, dass mentale Stärke die Lebenserwartung verlängert. Es gibt zum Beispiel mehrere Groß- und Langzeitstudien, die eindrucksvoll zeigen, dass wir im Prinzip länger leben, wenn wir mental stark sind. Ein Beispiel dafür ist die sogenannte NERD-Study, die gezeigt hat, dass positive emotionale Ausdrucksfähigkeit die Lebenserwartung bis zu 7 Jahre verlängern kann. Auch in einer sogenannten Whitehall Alpha-Study konnte gezeigt werden, eine geringe Grundstressbelastung signifikant über geringeren Sterblichkeit einstellt. Eine sehr bekannte Universität, die Harvard Adult Development Study, ist an der Harvard Universität gelaufen und zeigt, dass psychische Stabilität und Sinnorientierung als stärkste Prädiktoren für gesundes Alter zählen. Und es gibt auch sogenannte Meta-Analysen, die in diesem Kontext durchgeführt worden sind. Ein Beispiel sind Meta-Analysen der UK Biobank, die gezeigt haben, dass Optimismus und Selbstwirksamkeit die Gesamtmortalität von Patienten mit Patienten um 10 bis 20% senken können.
Ja, unglaubliche Zahlen. Die Adult Study aus Harvard, die ist ja bekannt, die habe ich auch schon öfters zitiert. Das ist ja die längste Studie, die überhaupt durchgeführt wurde, oder? Über mehrere Generationen schon. Und da hat ja das
Absolut,
Thema,
das ist ein sehr spannendes Modell.
genau, da hat ja das Thema Beziehung auch eine besondere Rolle, nicht? Weil die Teilnehmer oder die Ergebnisse eigentlich oder Teilergebnisse aus der Studie eindeutig hervorgegangen sind, dass die Tiefe von Beziehungen hier ganz entscheidend ist.
Absolut. Also, das ist sehr eindrucksvoll gezeigt, dass soziale Beziehungen einer der stärksten Einzelprädiktoren für Langlebigkeit sind. Warum ist das so? Weil soziale Beziehungen vor allem Stress puffern und im synaptischen Spalt die Verfügbarkeit von Serotonin, Dopamin zu ziehen werden. Auf der anderen Seite zeigt ja, dass soziale Beziehungen geringe Emotionen mit den Mitpartnern, also das Patienten mit ja, funktionierenden sozialen Beziehungen wenig Störungen sind. Und das finde ich auch unglaublich spannend, dass soziale Beziehungen ein stabileres Immunsystem hervorrufen. Das heißt, dass wir eine geringere Erkrankungswahrscheinlichkeit haben. Letztlich muss man sagen, soziale Kompetenz stärkt die mentale Stärke und wir reden hier natürlich von sogenannten positiven Rückkopplungseffekten in diesem Kontext.
Schauen wir es uns vielleicht einmal umgekehrt an, wenn wir gefangen sind in negativen Denkmustern oder auch viel Stress haben, vielleicht auch Langzeitstress. Was macht das eigentlich mit unserem Gehirn oder mit unserem Körper? Gibt es da Evidenzen dazu?
Also es gibt vor allem Eigenschaften, die besonders in Korrelation zur Langlebigkeit stehen. Negativ korreliert sind Eigenschaften wie eine eher auf Überneigung, eine Katastrophisierungstendenz, Pessimismus und erlebte Hilflosigkeit bei mangelnder Selbstständigkeit. Was hingegen sehr positiv Langlebigkeit assoziiert ist und korreliert ist, letztlich auf das Optimismus der Selbstwirksamkeit, emotionale Emotionsfähigkeit, Sinn- und Zielorientierung sozialen Kompetenz. Diese Eigenschaften wirken sowohl direkt biologisch als auch indirekt über Verhaltensmuster und sind im Prinzip sehr förderlich für unsere Lebendigkeit.
Hast du auch Erfahrung gemacht mit Interventionen wie Meditation, Achtsamkeitstraining, Atmung, wie man da wieder rauskommen kann, wenn man hier in negativen Denkmustern gefangen ist?
Absolut. Also es ist so, dass jeder im Prinzip da über ja, mehrminütige Praxen oder Routinen am Tag dazu beitragen kann, etwas für seine Longevity zu tun. Was ich besonders wichtig finde, sind Atemübungen, wir können über gezielte Atemübungen, die sogenannte 4711-Regel, sehr gut ja, auf unser Nervensystem beruhigend einwirken. 4711 heißt, dass ich 4 Sekunden einatme und 7 Sekunden ausatme, das alles über 11 Minuten mache. Was auch sehr wichtig ist, ist ein Routinenaufbau, dass wir Patienten anleiten, morgens, mittags und abends Routinen zu entwickeln. Auf der anderen Seite in unserer Klinik sehr stark verankert ist ein sogenanntes multidisziplinäres Sportprogramm, also dass wir sowohl Phasen von hohem Intervalltraining als auch von Ausdauertraining in das Sportprogramm unserer Patientinnen und Patienten einbauen und dass wir unsere Patientinnen und Patienten auch sehr stark dazu animieren, ein sogenanntes Journaling so durchzuführen taktisch. Also so ein Stück weit sich am Ende des Tages Gedanken dazu zu machen, was habe ich gemacht und warum habe ich es vor allem gemacht. Also in die Selbstreflexion zu kommen und darüber hinaus dann einfach auch Selbsterkenntnisse zu erzielen.
Bietet ihr euren Patienten im Klinikum Münster solche Interventionen auch an?
Absolut. Also das ist so die sogenannte Psychoedukation, die ein Grundbaustein unserer Behandlung ist, in meiner Klinik. Wir möchten einfach den Patienten zum Experten im Hinblick auf seine eigene mentale Stärke machen. Und das machen wir über die Anleitung im Bereich der Meditation, im Bereich von Achtsamkeitstraining, im Bereich von mentalen Trainings und natürlich auch im Bereich von psychologisch-psychiatrischen Einzelgesprächen, die wir dann auch medikamentös gegebenenfalls unterstützen.
Gibt es eigentlich so spezielle mentale Fähigkeiten, so im mittleren Alter, da fallen ja viele in eine Krise rein, so in der klassische Midlife-Crisis, die besonders dafür entscheidend sind, dass man später die zweite Lebenshälfte oder das letzte Drittel des Lebens noch sehr gesund alt wird oder auch vielleicht sogar länger am Leben bleibt, als wenn man diese nicht hätte?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Und man muss dazu sagen, es gibt entscheidende mentale Fähigkeiten im mittleren Lebensalter, mit der ein Individuum besonders im Beruf, in Beziehungen und im sozialen Kontext erfolgreich sein kann. Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass beispielsweise die kognitive Flexibilität, also wie ich auf bestimmte Situationen reagiere und mich anpassen kann, hier sehr entscheidend ist. Auf der anderen Seite ist die Eigenschaft der Emotionsregulation sehr entscheidend. Das heißt, wie gehe ich in Krisensituationen mit meinen Gefühlen? Der andere Punkt ist, wie gehe ich mit Frustration, mit Verlust, mit Veränderung? Was auch eine wichtige mentale Fähigkeit im mittleren Lebensalter ist, ist das sogenannte Selbstfürsorgekonzept. Also wie kann ich im Prinzip auch Maßnahmen letztlich ergreifen, die für meine eigene innere Ausgeglichenheit entscheidend sind. Und ganz entscheidend und ganz wichtig ist im Prinzip dann auch noch die sogenannte Sinnfrage. Also so ein Stück weit die Frage, ist das, was ich beispielsweise am beruflichen nachgehe, für mich eine sinnvolle Tätigkeit? Das ist nochmal sehr entscheidend in verschiedenen Studien herausgestellt worden, dass Menschen, die einer sinnvollen Tätigkeit, einem sinnvollen empfundenen Leben nachgehen, bis zu 7 Jahre länger leben als Menschen, die da Probleme mit haben.
Die Sinnfrage, die ist immer mehr in den Mittelpunkt gerückt, auch in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen. Wie geht man damit um, wenn man schon so im mittleren Alter ist und man kommt zu dem Schluss, mein Leben hat bis jetzt nicht sehr viel Sinn gemacht? Kann man das dann noch so drehen, dass sich das für die zweite Lebenshälfte noch ausgeht, dass man kognitiv gesund bleibt?
Ich denke einfach, und dass keine Angst vor Veränderungen da das Stichwort ist. Wir haben Patientinnen und Patienten erlebt, selbst so in der mittleren Lebenshälfte auch noch den Beruf gewechselt haben, umgeschult haben, auf beispielsweise Tätigkeiten von Kindheit wollen. Natürlich ist es auch immer so, dass wir sehr stark im sozialen, familiären Kontext schauen, dass Gespräche mit dem Ehepartner, einfach auch nochmal einer konkreten Beziehungsentscheidung, aber auch führen können. Und das Entwicklung neuer Fähigkeiten, neuer Hobbys, von unterschiedlichen Zielen, die man sich immer im Leben gesetzt hätte, dazu führen, dass die zweite Lebenshälfte dann nochmal eine deutlich angenehmere sinnvoller empfunden wird als die erste.
Ja, wir leben in einer sehr volatilen Zeit, die praktisch schon jetzt inkludiert, dass wenig so bleibt, wie es jetzt ist, sondern dass sehr viele Veränderungen passieren. Und da muss man trotzdem positiv bleiben, denke ich, und keine Angst davor haben. Das ist wirklich ein wesentlicher Punkt. Das sieht man ja auch schon bei jungen Menschen. Ist es bei euch in Münster, seht ihr das auch, dass gerade junge Menschen hier auch immer mehr zu tun haben mit ihrer Psyche?
Absolut, das sehen wir tagtäglich und wir müssen sagen, dass junge Menschen und Kinder natürlich besonders wichtig und förderungsbedürftig sind. Warum ist das so? Weil wir einfach erleben, dass gerade junge Menschen besonders unter Druck stehen. Wir leben mittlerweile in einer medialen Welt, die voller sozialer Vergleiche ist und die Kinder stark unter Stress ist. Der frühe Aufbruch und Stresskompetenz als Basis und spätere Resilienz halten da jetzt besonders wichtig. Im Umgang mit Kindern heißt das, dass wir mit den Eltern darüber auch sprechen, vor allem in einer familiären Fehlerkultur zu leben, sprich, wo man Fehler machen darf. Das gilt auch für die Schule und den Kindergarten beispielsweise, dass mit Kindern gesprochen wird, dass auch Frustrationstoleranz, Frustrationstoleranz geschärft wird und dass wir Eltern auch immer wieder dazu anhalten, Naturerlebnisse zu kreieren, also in der freien Natur Freizeit zu verbringen, weil wir schon auch erleben, dass der Griff zum Smartphone, der Griff zum Tablet immer häufiger auch schon von Kindern getätigt wird und somit deren Kreativität einschränkt und nicht selten dazu führt, dass letztlich auch Problematiken wie die Handysucht oder einfach die Mediensucht ein größeres Problem bei jungen Menschen werden.
Ja, ich fürchte, dass die Digitalisierung ja auch keine große Hilfe ist. Ich kann mich erinnern, Manfred Spitzer hat ein Buch dazu geschrieben, schon vor vielen Jahren, die digitale Demenz, und hat auch viele Vorträge gehalten, ist teilweise auf Unverständnis gestoßen. Und wir haben die Situation in Österreich, dass man jetzt versucht, immer mehr kostenlose Devices den Schülern zukommen zu lassen, auch schon in der Grundschule. Gleichzeitig weiß man aber, dass die Schweden schon da wieder davon abgehen, zumindest in der Grundschule. Wie geht Deutschland damit um und wie siehst du diese Problematik?
Ja, ich habe die Literatur von Manfred Spitzer auch sehr intensiv verfolgt und wie er ja immer so ein Stück weit auch unterstreicht, gibt es keine Studie, die belegt, dass die digitale Unterrichtsgestaltung einen Mehrwert für die Schülerinnen und Schüler erbracht hätte. Was ja aktuell gerade in den skandinavischen Ländern zu beobachten ist, ist, dass die Digitalisierung wieder im Unterricht abgebaut wird. Man eher wieder konventionelle Unterrichtsmethoden übergeht. In Deutschland ist es aktuell auch so, dass nach diesem Digitalisierungstrend und nachdem ja Digitalisierung aller Klassen immer aktuell wieder eher eine Rückzugstendenz zu verspüren ist. Also dass letztlich zu den altmodischen Lehrmethoden übergehen und auch darüber nachdenken, ähnlich wie das jetzt in Australien der Fall war, ob ein Social Media Verbot gegebenenfalls für junge Menschen bis zum Alter von 16 Jahren sinnvoll sein könnte.
Ja, die Frage ist, ob man das überhaupt umsetzen kann.
Das ist eine sehr gute Frage. Die Befürchtung der australischen Kollegen, wenn man sich mit denen unterhält, ist natürlich, die Verifizierungsprozesse von den jungen Menschen umgangen werden können oder dass natürlich junge Menschen, gerade wenn die großen Meta-Plattformen eingeschränkt werden, wie Instagram, wie Facebook, wie Snapchat, dass dann natürlich andere Informationsportale oder Kommunikationsportale genutzt werden, noch schlechter reguliert sind, als das die amerikanischen Hersteller mehr oder weniger aktuell auf dieser Stelle.
Ja, das ist ein höchst spannendes Thema, wo die Bildungspolitik hier noch gute Antworten formulieren muss, würde ich einmal sagen. Eine andere Frage noch an dich. Ich kenne auch Autoren, die mentale Probleme auch immer mehr mit einem dysfunktionalen Stoffwechsel in Verbindung bringen. Hast du hier Expertisen gesammelt oder kennst du Studien, die das belegen?
Also ich kann meiner Perspektive sagen, dass es auch durch Studien belegt, dass es einen Einfluss mentaler Stärke auf Alters- und Lifestyle-Krankheiten gibt. Also fehlende mentale Stärke, das Risiko erhöht, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken, was ja die Todesursache Nummer 1 beispielsweise in Deutschland ist. aber auch das Risiko der metabolischen Syndromerkrankungen, sprich an Diabetes Typ 2 vor allem, und fehlende Nahrungsstärke auch das Risiko erhöht, Depressionen und Demenz zu erkranken. Also müssen wir insgesamt festhalten, dass mentale Stärke präventiv hier über Stressreduktion, über Entzündungshemmung und über gesundheitsförderliche Verhalten.
Also da hat man einen richtigen Hebel in der Hand eigentlich. Also handfeste Erkrankungen, körperliche, die man mit mentaler Stärke hier schon im Vorfeld begegnen kann und präventiv eigentlich ausschließen kann.
Absolut. Ja, und es ist letztlich eine Zusammenfassung unterschiedlicher Routinen und kognitiver Haltungen, die jeder ja aktiv beeinflussen kann. Das heißt, ich kann mentale Stärke tagtäglich trainieren und dafür sorgen, dass mein Leben relevant verlängert wird, aber dass ich auch, und das geht ja ein Stück weit in den Trend, Health Span statt Lifespan. Also ich bin in der Lage, über eine Schulung meiner mentalen Stärke mir ein gesünderes Leben und aktiveres Leben zu ermöglichen.
Wenn unsere Hörerinnen und Hörer jetzt den Anspruch haben, dass sie im neuen Jahr verstärkt ihre mentale Stärke trainieren wollen und du könntest ihnen jetzt noch einen kleinen Trainingsplan mitgeben, wie würdest du den anlegen?
Ich würde langsam anfangen, das muss ich ganz klar sagen, weil ich glaube, jeder Anfang in diesem Bereich ist auch schwer, und wer das kommende Jahr vorsorgt oder sich in den kommenden Jahren in die Richtung entwickeln möchte, den würde ich empfehlen, 30 Minuten täglich einzuplanen. Und die würde ich planen für eine tägliche Selbstmotivationsroutine, die 30 Minuten aufgenommen würde. Die besteht aus Übung, Bewegung, Atmung und mentaler Ausrichtung. Ich würde allen 40, 5 Minuten leiten. Zu joggen und im Prinzip für eine mentale Beruhigung einfach den Herz den Stresshormonpegel bringen. Ich würde dann, so wie ich gerade beschrieben habe, die elfminütige Atemübung empfehlen, wo ich hier einen Eisenhaken würde, 5 Minuten ausatmen würde, und das wäre, wie gesagt, 30 Minuten lang. Und ich würde für meine mentale Ausrichtung 4 Minuten verwenden. Also jeden Tag, um mal morgens richtig Gedanken darüber zu machen, was am heutigen Tag wirklich wichtig ist. Und ich auch machen, wie man am jeweiligen Tag mit Stress und umgehen möchte. Das vielleicht sogar aufzuschalten und dann zur Arbeit zu gehen. Also letztlich reichen 30 Minuten immer dann aus, wenn ich in der Lage bin, regelmäßig an dieser Routine festzuhalten und diese regelmäßig dann durchzuführen. Und da ist es so, dass bereits nach relativ wenigen Wochen gewisse, sage ich mal, Verbesserungseffekte beim Einzelnen, so würde ich vermuten, feststellbar sehen. Ja.
Und diese Effekte sind dann auch messbar.
Es gibt unterschiedliche Methoden, mentale Stärke das zu messen. Das ist ja meist im Fachmann vorbehalten, aber es gibt die sogenannte Connor-David-Scale oder die Grid-Scale, die Resilienz und mentale Stärke einfach auch messbar machen.
Ja, sehr spannend. Also ich kann nur jeden raten, diesen Trainingsplan von dir umzusetzen. Denn ich glaube, im späteren Alter können wir hier uns einige Krankheiten ersparen, beziehungsweise sehr viel Lebensqualität dazugewinnen, wenn wir hier gut aufgestellt sind.
Absolut.
Dann.
Da bedanke ich mich, dass du meinen Tipp weitergibst. Und ich bin natürlich gespannt, ob deine Hörer dir gegebenenfalls auch Rückmeldung geben, wie das Friedensprogramm funktioniert hat.
Ja, da bin ich auch sehr neugierig. Lieber Benedikt, dann danke ich dir für das Gespräch. Alles Gute im neuen Jahr und ja, bei gegebener Zeit hören wir uns dann wieder, ne? Würde ich
Wieder.
sagen.
Vielen Dank, lieber Erich, und danke auch, dass ich heute zu Gast sein durfte. Und ja, sehr gerne dann auch auf ein weiteres Mal. Bei Zeiten.
erichfrischenschlager.com
Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.